Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hornbach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin und alle Zuhörer.
Hallo Fabian, grüß dich. So, und auch an unsere Zuhörer da draußen. So, wir haben heute ein ganz interessantes Thema für die Gitarre mitgebracht. Etwas, was uns Gitarristen immer mal wieder beschäftigt, immer mal wieder Fragen aufwirft. Aber bevor wir in dieses Thema reingehen, würde ich ganz gerne dem Fabian eine Frage stellen, nämlich Fabian, wie geht's dir heute? Wie ist heute deine Stimmung?
Oh, sehr gut. Guter Punkt. Meine Stimmung ist durig, würde ich mal sagen.
Durig?
Ja, sehr durig.
Ist sie eher geschlossen oder offen?
Ich würde sagen, tatsächlich so ein bisschen ionisch heute.
Ionisch? Ah ja, schön. Das ist doch mal. Das ist nicht zu happy,
fröhlich, ja.
Das ist aber auch nicht richtig traurig. Ja, das geht doch in die richtige Richtung, ja.
Und bei dir?
Ja. Bei mir geht's auch wieder besser. Ja, ich war die Tage ein bisschen krank.
Du ja auch. Ja.
Deswegen komme ich auch erst so verspätet zum Aufnehmen. Und deswegen verzeiht, wenn ab und an mal eventuell ein zu hören ist. Das kann durchaus passieren. Nee, wir werden heute mal das Thema Gitarrentunings uns vornehmen und ein bisschen darüber schwadronieren, darüber sprechen, unsere Erfahrung teilen, aber auch so ein bisschen mal ein paar Tunings genauer anschauen oder ein paar exotische Tunings, warum man das benutzt, wie man das benutzt, wie wir sowas benutzen würden. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich werde mir auch mal ganz schnell meine Notizen dazu aufmachen. Ich lag nämlich letztens ja krank im Bett und habe mir dann gedacht, hey, ja, okay, irgendwie habe ich gerade eh nichts zu tun. Komm, ich mach mal Notizen und mal eine Art von Skript, was diese Folge hier angeht. Deswegen, so, Fabian fragen, wie seine Stimmung ist, abgehakt. Das habe ich. So. Ich fange mit dem Tuning mit einem exotischeren Tuning, oder ich fange mit einer Sache an, die dann am Ende quasi wie ein Zirkelschluss wieder zurückführt. Mhm. Weil ein Grund, warum ich mir gedacht habe, lass uns doch mal über die Tunings sprechen, ist, weil ein Schüler von mir, liebe Grüße gehen raus an den lieben Tommy, letztens mit einem Stück ankam von einer amerikanischen Band namens American Football.
Oh,
das ist okay. Eine sogenannte Midwestern Emo Band, also aus dem mittleren Westen von Amerika, und die hat Das war ein ganz, 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 ganz interessantes Tuning. Und zwar war das Tuning, mal sehen, ob ich das ad hoc noch hinbekomme. Die tiefe Seite war F, dann war A, dann war C, dann war G, dann war C und dann war E. F, A, C, G, C, E. Genau, was, das ist ein Akkord. Was für ein Akkord haben wir da, wenn wir das haben? F ist der Grundton.
Nee, F ist der Grundton. Wir haben die Terz drin, wir haben die None drin. Dann haben wir die 4, glaube ich, drin. War das auch so? War dann C?
Nee.
Ja, die Quinte meine ich. Quinte, ja, Quinte meine ich.
Genau, die Quinte, ja.
Also, was hatten wir noch? Sag nochmal.
Wir hatten F, Grundton, A, Terz, C, Quinte, G, None.
Genau.
Hast du auch schon richtig? C, Quinte nochmal und dann am Ende E.
Dann am Ende E. Wow. Okay.
Mhm. Irgendwas. Das ist quasi ein F-Major-7-9-Akkord.
Ja, ja. Okay, nice.
In einem Tuning. Und wir hatten immer so ein bisschen darüber gesprochen, wie benutzt man eigentlich so ein, oder warum macht man so ein Tuning? Wie kommt man dazu, so ein Tuning zu benutzen? Und das wird so am Ende der Folge, würde ich sagen, so das Große sein, wenn wir da in die exotischen, die exotischen Tunings reingehen. Ich muss auch meine Stimme erstmal richtig tunen. Dazu kommen wir später. Aber bevor wir damit mal anfangen, das ist nur so ein Vorgeschmack, okay, hey, es gibt richtig, richtig krasse, richtig weirde Tunings da draußen, mit denen man viel machen kann, die aber auch ihre Pro und ihre Vorteile haben. Aber lass uns doch erstmal über unser Standard-Tuning reden. Das, womit wir alle aufwachsen und groß werden. Ist ja auch ein Akkord eigentlich.
Ist auch ein Akkord, ja, genau.
Ne, wenn du es so sehen willst.
Absolut.
Weißt du noch, was wir da haben?
E11, kann das sein?
Mhm.
Na, ich meine schon.
Moll, ja. Moll, 7,
Moll, 7, 11. Genau. Ja. E-Moll, 7, 11.
Moll, Moll, 7, 11. Kannst du dich noch zurückerinnern an dein allererstes Mal? Also, an deine Gitarre,
meinte ich dann. Ja, schon klar. Wo ich umgestimmt habe, meinst du?
Wo du versucht. Genau, kannst du dich noch das erste Mal generell erinnern, wie du versucht hast, eine Gitarre zu stimmen?
Oh, gute Frage, ja. Ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mich erinnern, wie mein Erstkontakt war zu diesen sogenannten Open Tunings. Weil ich hatte damals, damals ein Stück von Led Zeppelin gehört, das nennt sich, verdammt, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Nicht Kashmir, sondern Rain Song. Rain Song ist so ein ruhiger Song, super schön, super schön. Und habe mir immer gedacht, okay, ich habe dann auch irgendwo mal Tabulatur gefunden. Es fing ja damals an mit dem Internet und Tabulatur. Und habe dann aber nicht gelesen. Ach so,
spät dann doch. Ach, krass.
Ja, ich weiß gar nicht. Es war dieses Online-Gitar-Archiv, Olga oder wie das da hieß. Das war schon 95, 96 oder so. Nee, vorher, viel früher. Ja. 93, 94 oder so war das schon.
Ach, krass.
Und, so früh dann doch. Krass. Ja, das war dann allerdings mit so ganz simpel gehalten. Und ich hatte dann aber nicht gesehen, dass man die Seiten umstimmen muss. So, und habe mir das angeguckt und habe dann natürlich nur Zahlen gesehen, ne? Und leg dann die Griffe auf und habe das gespielt und habe mir gedacht, hä, was hat wer hat das denn da reingesetzt? Ja. Ja, völlig falsch. Scheiße. Ja, und das war dann so mein Erstkontakt. Dann habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und dann irgendwie rausgefunden, dass es dann wohl doch ein anderes Tuning war. Ne? Und so kommt man dann dahin.
So was Ähnliches hatte ich auch mit einem Slipknot-Song, wo ich die Tabs irgendwie für einen Freund von mir wollte, dass ich einen Slipknot-Song lerne. Es muss genau 10 Jahre nach deiner Erfahrung gewesen sein, 2003, 2004 herum. Und lad mir die Tabs runter oder druck die aus und spiele es dann auch so. Und dann meint der Freund auch nur so, es klingt aber nicht wie Slipknot, das klingt irgendwie komisch. Ich so, ja, tut's auch. Und dann habe ich auch erst später gecheckt, dass das irgendwie ein Drop-B oder Drop-C-Tuning war und ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, was das bedeutet. Ja. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, wie es war, das erste Mal auf eigenem Versuch, meine Gitarre zu stimmen, ohne Stimmgerät. Ich hatte nämlich irgendwie am Anfang gar kein Stimmgerät gehabt, aber ich hatte ein Klavier gehabt. Und ich wusste die Noten auf dem Klavier, ich wusste die Noten auf der Gitarre. Und dann hast du echt erstmal rumgesucht. Und das Problem ist, finde ich, am Anfang, weswegen die Leute raten, ey Jungs, nimmt am Anfang ruhig ein Stimmgerät. Keine Schande, ein Stimmgerät zu nutzen, weil dein Gehör ist ja null trainiert
absolut, darüber. Absolut, du hörst gar nicht.
Auch zu tiefer, hören. Höher, ne? Ja, du hörst das ja gar nicht, ob du jetzt was tiefer oder höher machen sollst. Oder all diese kleinen Nuancen, die man jetzt hört, zum Beispiel, wenn du mit den Harmonic tunst, also zum Beispiel 5. Bund D-Seite, 7. Bund G-Seite, dann hört man ja an den Schwingungen, okay, es muss ein bisschen hoch, ein bisschen runter, wann ist die Schwingung gleich? Mit so frischen, jungen Ohren kriegst du das ja echt null mit. Und was saß ich vor diesem Klavier und dachte mir, ja, ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Und dann irgendwie klingt es aber, wenn ich einen Akkord spiele, alles dennoch kacke. Und irgendwie das erste Mal Tuning war echt, echt merkwürdig. Deswegen nutzt ruhig Stimmgeräte.
Ja, da absolut.
Das schult ja auch erstmal euer Gehör.
Ja, ich finde das auch wichtig, weil gerade auch am Anfang, ich meine, die meisten Anfänger, die dann anfangen mit Akkorden, die drücken dann viel zu fest. Das kommt ja noch dazu. Na, da kannst du so gut stimmen, wie du willst. Und dann hast du die Intonation, die dann nicht gut ist. Also deswegen Stimmgerät ist da echt Pflicht. Ne? Generell. Macht schon Sinn.
Voll. Es gibt ja immer ein paar verschiedene Stimmgeräte da draußen. Es gibt ja hier normales, dann gibt es dieses Strobo-Stimmgerät, was so dir Augenkrebs bereitet. hast du irgendein Stimmgerät, was du, oder Art von Stimmgerät, was du am liebsten nutzt?
Ich mag tatsächlich am liebsten das von TC Electronics, das, wie heißt das denn jetzt?
Polytune?
Polytune, genau. Entweder das Polytune oder die andere Version, ich weiß gar nicht, wie die andere Version heißt, ohne diese Polyfunktion. Ja. Unitune, Unitune, das habe ich. Weil dieses Poly-Feature habe ich nie benutzt. Ich hatte mir das mal irgendwann gekauft. Mittlerweile ist das schon mein 5., 6. Weil die Dinger gehen ja immer mal wieder kaputt auch. Ne? Aus Versehen draufgetreten, zack, runtergefallen und hast du nicht gesehen. Was benutzt du da?
Du meinst die kleinen, die du an deine
Kopfplatten stimmst. Ne? Sieht zwar super unsexy aus auf der Bühne. Ja, das ist auch immer so ein Ding, wo ich auch immer denke, ey, nimm doch einfach einen Bodentuner. Aber ich finde die halt super praktisch. Und die sind immer an der Kopfplatte. Und mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt. Was nutzt du?
Ich habe von neuen gehört, die ich mal austesten möchte, die du am Gurt dran hast. Oh. Dass sie die Schwingung und die Vibration vom Gurt quasi übertragen und dann dadurch, dass du dann tunen kannst und dass du das nicht mehr an der Kopfplatte eben hast. Da müsste ich mal, als hat nur ein Freund von mir erzählt, ich habe da noch gar keine so Schulhof-Gerüchtsmäßig, deswegen habe ich da gar keine weiteren Infos. Aber das klang ganz interessant, weil ja die Kopfplattendinger. Ich habe immer zwei Problematik mit Tunern. Bei den Kopfplatten, wenn ich live spiele, habe ich halt keine Brille an und ich sehe da nichts.
Okay.
Also ich gucke dann auf die Kopfplatte hoch und sehe, okay, klar, du hast schon in den Farben dann Rot und Grün und so, aber ich sehe es aber nicht. Ist das jetzt die A-Seite, die ich anschlage? Ist das die D-Seite, die ich anschlage? Du hörst es in dem Moment ja auch nicht. Deswegen mag ich schon Bodentuner, weil die schön groß teilweise sind. Kommt drauf an. Jetzt, ich habe ja jetzt letztens live im Quad Cortex gespielt, da ging es, oder auch mit dem Camper ging es auch früher. Ich meine mich zu erinnern, ich hatte zum Beispiel mal ganz früher, bevor ich den normalen Camper Bodentreter hatte, hatte ich das Behringer FB1010 als MIDI-Controller. Und ich glaube, das war nicht so geil zum Sehen. Ich glaube, das war sehr klein.
Das ist auch so ein Mini-Display nur, ne? Meine ich.
Ja, ja, genau. Und dann steh ich immer davor so, hey, Moment, was? Ist das jetzt richtig oder falsch? Ja, und dann fällt dir zum Beispiel eine Sache nicht auf, die mir mal bei einem Gig dieses Jahr passiert ist, mit Megalife. Ich bin am Spielen, ich bin am Stimmen und denke mir, hä? Ist ja alles echt irgendwie um saupaar Cent zu hoch. Was ist da los? Und dachte mir, ah, nein, okay, vielleicht, weil es heiß ist und Floyd Rose. Und dann bin ich panisch geworden, habe versucht nachzustimmen, habe die andere Gitarre genommen, die Ersatzgitarre, auch alles komplett verstimmt. Und ich so, was ist hier los? Ah, scheiß Floyd Rose, scheiß Ibanez-Gitarren, krieg nichts richtig hin, bra. Alles in die Ecke geworfen, super sauer gewesen. Irgendwie mir eine Gitarre schnell geschnappt von einem anderen Gitarristen, der wo eine feste Brücke da ist. Und dann habe ich aber auch richtig gestimmt und es klang dennoch alles Kacke und Mist und Scheiße. Ja, das Problem war nicht die Gitarren, wie du es schon vorhin richtig gesagt hast. Ich habe aus Versehen halt auf 445 Hertz das
fuck, ja, genau, gestellt. Darauf muss man natürlich auch achten.
Ich bin halt mit dem Arsch irgendwie gegen die Herzzahl gekommen und habe das nicht gecheckt. Und ja, das siehst du dann halt in dem Moment nicht.
Boah, das klingt, da musst du erst mal drauf kommen, das klingt dann so schlimm, ne? Wir hatten das auch mal irgendwann in der Probe, da war hat der Bassist auch irgendwie auf 443 Hertz oder so gestimmt. Und boah, das klang so schlimm zusammen, ne? So schlimm.
Ja, ja, ja. Ich meine, wenn man zusammen, ich meine, wir müssen mit Alkaloid in dieser Live, in dieser Bach-Geschichte, die wir jetzt hatten, mussten wir auch
das, was
umstimmen, weil das Akkordeon 438 Hertz hat oder so. Weil, hey, das ist halt ein natürliches Instrument, da kann das sein, dass die Stimmung anders ist. Das hat nichts mit Esoterik oder so zu tun. Hatten wir ja in unserer Discord-Gruppe, unserer Let's Talk Guitar Official Discord-Gruppe letztens ein bisschen drüber gequatscht. Link dazu findet ihr in der Description-Box. Für alle, die interaktiv mit uns sein wollen, kommt in die Gruppe. Und ja, wenn aber alle da an dem gestimmt sind, das geht. Aber wenn einer irgendwie da auch raus ist, das klingt, ist verstimmt. Ja, ist dann halt einfach verstimmt. So. Deswegen... Eieiei. Ich glaube, es macht schon Sinn, sich mal hinzusetzen und auch durchaus sein Gehör zu trainieren auf Tuning. Aber halt wirklich bewusst. Und jetzt nicht sich von der Übezeit oder Spielezeit, weißt du, erstmal eine Stunde Gitarre stimmen, weil man eigentlich keine Ahnung hat, wie es geht und man kein Stimmgerät benutzt. Aber wenn man mal hingeht und sagt, ey, ich möchte das mal ein bisschen trainieren, mein Gehör trainieren, kann man das ja super mit Gitarre machen. Es gibt auch andere, es gibt auch Programme, wo du das trainieren kannst. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal ein Audio-Engineering-Programm gehabt. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber ja, ich weiß, sowas gibt es so viel. Ich weiß nicht, was E-Master war, aber es war ein Programm, da wurden dir quasi zwei Frequenzen gezeigt und du musstest quasi das so übereinander legen und hören, wann die Frequenzen richtig waren, wann die quasi übereinander waren und so Geschichten. Und mein nichts anderes ist ja Gitarrestimmen auch, richtig, dass du einfach nur Frequenzen hörst und die dann aufeinander abstimmst, so. Das war sehr spannend. Das hast du dann auch mit White Noise gehabt, dass du das über White Noise entdecken musstest. Das war schwierig, aber gutes Training auf alle Fälle. Und so ist das bei einem normalen Tuning auch. Weil unser normales Tuning hat ja auch ein bisschen Problematik oder bringt ja auch ein paar Probleme mit sich, leider Gottes. Especially, du hast es gerade schon angesprochen, wenn man Akkorde spielt. Das ist so ein Problem, was wir ja oft haben.
Ja,
und deswegen ist doch so eine goldene Regel ja, nie nach einem Akkord stimmen.
Nee, um Gottes Willen. Nee, das geht sowieso in die Hose. Ne? Dann passt das C, dann geht das A wieder nicht und hin und her, hast du nicht gesehen. Da gibt's ja auch zig Tricks, wie du es im Studio machen kannst oder speziell halt auf bestimmte Tonarten stimmen und so. Das kann man auch alles sehr esoterisch betreiben, wenn man möchte. Ja. Oder halt kompensieren.
Also ich habe
mit Grifftechnik.
Ja, ich hab meinem lieben Flo letztens, der ja bei uns auch im Quad-Podcast war, über Flamenco-Gitarre, hat letztens auch über dieses Thema gesprochen. Und dann auch gemeint, ja, an der Flamenco-Gitarre ist es zum Beispiel so, dass du weißt, okay, ein Stück ist ein E phrygisch, dann stimme ich das jetzt auch nach E, die Gitarre. Mhm. Weil du halt weißt, das ganze Stück ist ein E phrygisch und die nächsten drei Stücke sind wahrscheinlich auch ein E phrygisch. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn du dann Popmusik machst oder so, wo halt vielleicht innerhalb von einem Song die Tonleiter sich wechselt oder du zum nächsten Song hin eine andere Tonleiter hast oder ein anderes tonales Zentrum hast und dasselbe auch mit den Akkorde stimmen. Aber er hat zum Beispiel, und das fand ich ganz interessant, er kommt ja von der Flamenco-Gitarre, aber fing dann an, als er hat könnt ihr alles in der Flamenco-Folge nachhören. Als er aufhören musste, Flamenco-Gitarre zu spielen und wieder mehr Metal gespielt hat, hat er halt sau das Problem gehabt von seinen Ohren her mit dem normalen Tuning, mit dem normalen Standard-Tuning, wie getuned wird. Weil er halt gemeint hat, ja, okay, dann funktioniert das mit den oberen Akkorden dann nicht mehr. Und ja, wir kennen es alle. Mhm. Spielt mal ein E-Dur oben im 12. Bund als Barré-Griff. Das klingt dann halt leider immer ein bisschen verstimmt und ein bisschen schief. So ist halt die Gitarre aufgebaut. Aber der hat was gefunden, womit er das auch nochmal mehr kompensieren konnte, neben dem normalen Tuning. Und das erzählt er euch jetzt selber ganz kurz.
Jeder Gitarrist, der gute Ohren hat, weiß leider, dass man eine Gitarre eigentlich nicht stimmen kann. Wir benutzen zwar die temperierte Stimmung, die bedeutet, dass statt dass gewisse Intervalle in einer Tonleiter total falsch sind und andere korrekt, dass man die Intervalle so verschiebt, dass jedes Intervall ein klein bisschen falsch ist, wodurch aber das Gesamtbild einigermaßen richtig klingt. Also man kaschiert quasi die Imperfektionen des Gitarrestimmenmüssens oder des Klavierstimmenmüssens, um sich dadurch die Möglichkeit zu geben, dass man im gleichen Stück in verschiedenen Tonarten spielen kann, ohne dass eine davon dann total falsch klingt und die andere total richtig. Jetzt ist es aber so bei der Gitarre, dass die ja nicht ganz völlig temperierbar ist. Sprich, ich habe immer festgestellt, wenn man die Gitarre stimmt und einfach beim Stimmgerät jede Leerseite auf Null dreht, dass es dann trotzdem immer noch ziemlich schief ist. Sprich, traditionell macht man es dann halt normalerweise so, dass man die Gitarre dann nach dem Grundstimmen nochmal nachstimmt in der Tonart, wo man spielt. Das hat im Flamenco sehr gut funktioniert für mich, weil normalerweise ist da ja ein Stück immer in einem gleichbleibenden Modus. Sprich, wenn das Stück in E phrygisch ist, dann stimmt man halt zum Beispiel die G-Seite so, dass das E und das H richtig sind. Und dafür ist das G dann halt irgendwie viel zu tief. Und beim nächsten Stück stimmt man dann nochmal nach, wenn man in einer anderen Tonart spielt. Ich bin aber vor knapp 20 Jahren gezwungenermaßen umgestiegen von Flamenco-Gitarre auf Siebenseiter E-Gitarre als mein Hauptinstrument, weil ich nicht mehr Flamenco spielen konnte. Und habe mich dann zum ersten Mal etwas näher mit diesem Problem befasst. So, wie kann ich eine Gitarre so stimmen, dass quasi in der gleichen Stimmung ganz weit voneinander entfernte Tonarten auch noch gut klingen und dass auch die Leerseiten irgendwie sowohl in einem E-Dur als in einem G-Dur als in einem C-Moll und so weiter immer noch zumindest so richtig klingen, dass man kein Zahnweh davon kriegt. Und da habe ich ein paar Dinge entdeckt. Also es geht natürlich mal los damit, dass die Gitarre buntrein gemacht werden muss. Sprich, dass man die Reiter an der Brücke so verschiebt, dass halt die Oktave auch rein ist und die Oktave und die Quinte. Das ist schon mal eine gute Basis. Und das Zweite ist natürlich, dass man links seine Finger so auf die Seite drückt, dass sich die Seite dabei nicht verstimmt. Sprich, die Intonation ist total wichtig. Aber wenn man davon ausgeht, dass das irgendwie passt, dann hat man immer noch das Problem, dass wenn man einfach alles auf Null dreht, die Oktaven nicht mehr sauber sind, die Quinten nicht mehr sauber sind. Und was ich da entdeckt habe, ist ein latent quasi customized Stimmsystem, wodurch alles irgendwie richtiger klingt. Und zwar stimme ich mir das pythagoreische Komma weg. Das pythagoreische Komma ist genau dieser klitzekleine Unterschied zwischen einem sauberen Intervall in einer sauberen Stimmung und der leicht verschobenen Stimmung in einer temperierten Stimmung. Und ist in der Wirklichkeit, glaube ich, ungefähr 3 Cent, wenn 50 Cent ein Halbton sind. Sprich, was ich dann mache mit meiner Siebenseiter, ist, dass ich bei den tiefsten beiden Seiten, dass ich die auf minus 3 Cent stimme, also etwas tiefer als das Stimmgerät sagt. Die mittleren 3 Seiten, also A, D und G-Seite, die stimme ich auf 0. Und die oberen beiden Seiten, also die hohe H- und hohe E-Seite, die stimme ich 3 Cent höher. Weil dann stellt man fest, dass wenn man quasi auf der tiefen E-Seite einen Flageolett anschlägt auf dem fünften Bund, wodurch die Saite zwei Oktaven höher klingt, stimmt das quasi mit der Leerseite vom hohen E überein. Sprich, die Flageolette stimmen. Und damit hat man schon mal echt total viel gewonnen, weil dadurch nicht die Basstöne alle zu hoch und die Diskanttöne oben auf den oberen Saiten alle zu tief sind. Des Weiteren ist es vor allem die G-Saite, die ein Problem ist, weil, also auch wenn die Gitarre bunt rein ist und das leere G perfekt stimmt, wenn man dann auf dem neunten Bund ein E nimmt, ist dieses E viel zu hoch. Sprich, auch da muss man irgendwie tarieren, dass sowohl das G als auch das gegriffene E auf der Saite irgendwie okay sind. Und da habe ich gemerkt, dass auch die G-Saite am besten ein klein bisschen unter dem Nullstrich funktioniert. Halt so, dass irgendwie ein A-Powerchord zum Beispiel am zweiten Bund, dass der noch korrekt klingt. Also das hört man dann immer ganz gut, wenn man den Verzerrer einschaltet, weil da quasi jede Divergenz vom sauberen Intervall sich sofort in einen Brown Noise verwandelt. Aber so habe ich es geschafft, irgendwie für mich selber eine Stimmung zu entdecken, wo es wirklich egal ist, in welcher Tonart ich spiele und wie komplex die Akkorde sind, weil alles einigermaßen richtig klingt. Man könnte also sagen, ich habe die Gitarre irgendwie so halb temperiert, dass alles dann irgendwie einigermaßen passt und damit bin ich eigentlich sehr glücklich.
Okay, also wovon ich weiß, ist zum Beispiel dieses Bass-Feeten oder Bass-Feiten-Tuning. Davon habe ich schon mal gehört und ich meine, ich kann mich jetzt aber auch irren, dass da quasi der Sattel irgendwie ganz speziell angepasst wird. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was einige auch benutzen, worauf auch viele schwören. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen, ob es das ist. Aber da wird, glaube ich, irgendwie ein bisschen anders gestimmt auf bestimmte Töne und kompensiert halt.
Ne? Ich meine, das gibt es ja auch ganz viel irgendwie in der Gitarrenwelt. Es gibt ja auch dann dieses berühmte Creo-Tuning.
Aber das hat ja nicht,
was ja sehr prominent vertreten wird. Ja, es hat nichts mit Tuning zu tun, wird halt eine E-Seite eingefroren. Also ganz prominent von einer ganz bestimmten Person aus dem Frankfurter Raum im Internet vertreten wird.
Kontrovers, obwohl ich muss sagen, ich habe es ja auch gemacht und meine Les Paul ist seitdem echt. Ich habe das auch mal ausprobiert, habe auch mal ein Video dazu gemacht. Wurde auch übelst gebasht dafür, wie man es halt erwarten kann.
Echt?
Ach, ja, und aber bei meiner Les Paul, die ich habe, die Menzinger Les Paul, die ist danach echt durch die Decke gegangen. Die klingt fantastisch, nach wie vor. Bei einer Strat, die ich hatte, hat es mir nicht so gut gefallen. Also es verändert schon. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie Wolfsgeheule bei 7 Grad im Wald oder so, sondern da passiert tatsächlich was.
Ne? Geil. Ja, aber genau, was kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, was da genau passiert bei dem Creo-Tuning?
Die Saite wird
eingefroren oder so?
Nee, nicht die Saiten, sondern das ganze Instrument wird ja eingefroren. Ne? Das ganze Instrument. Und dadurch geht halt die Spannung aus den ganzen Materialien raus. Ne? Du hast ja Spannung im Holz und auch im Metall. Und das wird übrigens auch schon seit Jahren bei anderen Dingen halt benutzt, zum Beispiel bei Baseballschlägern, ne? damit die wirklich hart werden. Oder bei Werkzeugen. Bei Werkzeugen.
Hab ich schon von gehört, ja.
Präzisionswerkzeuge. Ne? Und das verändert schon was. Also kann man machen.
Krass. Klingt auch cool. Aber ja, stimmt, hat ja jetzt per se jetzt erstmal nichts mit der Stimmung der Gitarre zu tun.
Eigentlich nicht.
So, hast recht, das heißt halt einfach nur Tuning. Ja. Ja, okay, wir gehen wir mal so Step für Step weiter in die nächsten Tunings, die dann einem so auf dem Weg des Gitarristen erwarten. Wir haben schon über Open-Tuning ein bisschen gesprochen. Lass uns noch einen Step zurückgehen, die Drop-Tuning.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau.
Das ist ja auch so einer der ersten Sachen, die man als Gitarrist so macht, Drop-Tuning. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich weiß zum Beispiel nicht mehr, was so mein erster Song war, den ich mit Drop-Tuning gelernt habe. Ich vermute mal, sowas wie Killing in the Name
of God. Ich wollte es gerade sagen. Ja, Drop D, genau. Das ist so der Klassiker, ne? Das macht schon was, ne? Schon geil. Das ist halt die offene.
Hey, Drop-Tuning.
Und Thema Open Tunings, was ich am allerwichtigsten finde, wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, das wirst du wahrscheinlich auch noch mal sagen, dass viele sich das einfach machen, bestimmte Sachen zu spielen. Nicht unbedingt, gebe ich dir auch recht, gibt's auch, aber das Ding ist halt, dass gerade bei den Open Tunings die offenen Saiten dabei sind und die offenen Saiten klingen anders als gegriffene Saiten. Die haben halt ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Spike und dadurch finde ich die halt super cool, diese Open Tunings gerade, ne? Für ganz spezielle Sachen.
Ja, also ich meine, beim Drop Tuning ist es ja auch schon so, dass der Sound halt einfach, wenn du so ein fettes D durchspielst,
ist schon geil.
Halt einfach deutlich massiver und deutlich fetter. So, und dann, was ich mal gemacht habe bei einem Song in meiner alten progressiven Metalband Eos, ich habe so ein Double-Drop-Tuning quasi genommen, wo ich die D-Seite also nochmal einen ganzen Ton runtergetunt habe. Das heißt, ich hatte von A bis A-Seite ganz normales Tuning und hatte dann aber ein C auf der tiefen E-Seite, dass ich dann halt Stücke in C spielen konnte. Ich denke mir im Nachhinein, warum habe ich nicht einfach die Gitarren ganz zum runtergestimmt und dann gedroppt? So. Aber ich glaube auch so ein bisschen dann von, weil durch so eine Form von Limitierung, das tut ja auch wieder deinen kreativen Geist irgendwie, ich sag mal, anfeuern. Und da hatte ich dann Fingersätze reingeschrieben, die, glaube ich, dann mit einem normalen Drop-Tuning nicht möglich gewesen wären.
Das glaube ich. Interessant. So, weißt du, da hast du aber eine echt dicke Seite auch genommen, ne?
Ja. Ich habe auch den Song hauptsächlich auf einer Les Paul immer gespielt, wenn wir den live gespielt haben. Und dann habe ich da, keine Ahnung, was schon eine 52er oder so draufgetan. Also irgendwas, was eigentlich dann schon eine 7-Seiter ist, streckenweise. Ja. Ist natürlich auch immer die große Frage, manchmal von Leuten, warum spielt man ein Bariton-Tuning, warum spielt man ein B-Tuning und warum nimmt man nicht eine 7-Seiter? Und ich glaube, da hast du es gerade mit dem Open-Tuning eigentlich schon gesagt, oder das ist so der Grund, warum ich das sehe, oder einer der Gründe ist halt, weil du mit Leerseiten halt anders arbeitest. Das ist halt einfach, du hast halt andere Leerseiten, wenn du eine 6-Seiter-Bariton hast, als wenn du eine 7-Seiter hast, weil du hast halt eine Seite ist dann ja anders. Wenn ich jetzt eine 6-Seiter-Bariton auf B habe, dann habe ich ja B, E, A, D, Fis und nicht das G, weil ich ja den Terzsprung dann da habe und nicht mehr den Quartensprung. Das heißt, da hast du halt einfach andere Möglichkeiten, mit Leerseiten zu benutzen. Und
total.
Pardon? Klanglich ist das auch nochmal was anderes, weil du halt meistens bei den Bariton ja auch die große Mensur so hast. So.
Genau, das macht auch nochmal eine Menge aus. Ich glaube, die brauchst du auch für dieses Tuning. Ansonsten klingt das alles irgendwie nicht so geil. Ne?
Ja. Ist natürlich im Metal sehr präsent, aber es gibt tatsächlich auch einen sehr geilen Funkspieler, der viel mit Bariton macht.
Oh ja.
Und zwar
Mark Letary, meinst du?
Du wirst wahrscheinlich wissen. Genau, Mark Letary. Genau.
Geiler Typ, ja.
Der macht sehr, sehr, sehr geile Bariton-Tuning-Funk-Geschichten. Ja.
Tierisch.
Sehr, sehr cool, ja. Und dann Open-Tuning. Ich weiß jetzt gar nicht, was so der Ursprung des Open-Tunings ist oder was vorher da war. Ob vorher das Bottleneck da war und dann das Open-Tuning kam oder andersrum. Weil es macht halt am meisten Sinn, bei Bottleneck-Spielern natürlich total auch ein Open-Tuning zu haben, ne?
Ja, gerade so.
Was gibt's denn dafür? Was haben wir denn
zum Beispiel Open-E, ne? Ist ganz klassisch. Derek Trucks. Ist so mit einer der bekanntesten, göttlichsten Slide-Spieler auf Erden.
Open-E würde man dann
E-Dur-Akkord.
Genau, das heißt, die A-Seite wird zur B-Seite wahrscheinlich werden oder zur G-Seite?
Du hast E, B, E, Gis, B und E.
Ja, ich habe gerade Bullshit gesagt, weil G ist ja gar nicht die Septimform E. Ich dachte,
das D. Macht ja nichts, da kommt man schon mal durcheinander mit den ganzen Tunings.
ja, schlimm. Genau, Open E haben wir, genau.
Auch ganz klassisch.
Was gibt's noch?
Ganz klassisch ist Open G. Ich meine, ohne das wären die Stones nicht die Stones. Übrigens da auch.
Ist das was die Stones viel machen, wusste ich.
Und gar nicht. Da auch. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Riesen-Stones-Fan, aber man musste ja schon mal die eine oder andere Nummer spielen, vielleicht früher mal, als man gecovert hat. Und da merkst du, wie wichtig dieses scheiß Tuning ist. Weil wenn du kannst die Sachen natürlich auch in Standard spielen, aber die klingen anders, weil die offenen Seiten fehlen. Das hat einen ganz anderen Sound, weil die Fingersätze sind auch anders. Das ist schon beeindruckend, wie viel das halt auch ausmacht, ne?
Ja. Und ich meine, das ist kein Esoterik Mambo Jumbo, offene Seiten klingen einfach komplett anders als gedrückte Seiten, weil auf gedrückten Seiten hast du halt deutlich weniger Obertöne als bei einer schwingenden offenen Seite. So, da ist halt viel, viel mehr an Obertonqualität noch mit dabei und hängt ja noch hinten dran. Open D gibt's auch noch, wenn ich mich richtig erinnere.
Open D, ja. Ich habe hier gerade was.
D, A, also beziehungsweise es gibt dieses berühmte Dead Cat.
Oh ja, das ist natürlich auch sehr interessant, gerade in der Akustikwelt. Ne? Ja. Andy McKee zum Beispiel, auch andere vor ihm schon, Michael Hedges, glaube ich, zig Leute haben das benutzt. Es hat einen sehr schönen Sound. Das Problem habe ich damit, dass irgendwann alles ähnlich klingt. Also wenn ich mir so Dat-Gat-Sachen anhöre, habe ich irgendwann das Gefühl, okay, reicht. Genug.
Ja.
Ne? Ja. Oder?
Ich glaube, da kommen wir auch dann zu einem Con von den ganzen Open Tunings. ist, ich habe schon das Gefühl, als ich mich letztens dann dieses Open Tuning hatte mit meinem Schüler, mhm, und wir mal so ein bisschen geguckt haben, was können wir schreiben in so einem Open Tuning? Jetzt vor allem in so einem, das ist halt jetzt ein sehr spezielles F Major 7 Add 9 Tuning. Du bist dann doch von deinen handwerklichen Möglichkeiten, schnell Dinge zu arrangieren und zu schreiben, sehr limitiert. Mhm. Weil ich habe mir dann zum Beispiel überlegt, wie gehen jetzt eigentlich Umkehrungen? Und musst du dann komplett umdenken und Umkehrungen nochmal komplett neu lernen. Das, was wir auf unserem normalen Instrument, sag ich mal, haben, dass man das alles dann irgendwie nochmal neu erarbeiten muss. Und das tut dich ja an deinem Arbeitsprozess des Songwritings voll zurückwerfen.
Ja. Ja, gebe ich dir zum einen recht, zum anderen aber auch nicht, weil das Gute ist, man kommt dann so ein bisschen weg von seiner Muscle Memory, weil man tatsächlich einfach auch mal irgendwas probieren kann, so doof das jetzt auch klingt, ne? Aber man kann wirklich mal auch normale Akkorde einfach verschieben in andere Bünde, ne? Nimm mal so ein C und verschieb das mal in den zweiten Bund, geht normalerweise nicht so geil, aber im anderen Tuning denkst du vielleicht, wow, und dann hörst du es dir hinterher an und denkst, oder hörst, okay, das war jetzt doch nicht so was Besonderes, es klingt aber geil, weil die offenen Seiten da sind, ne?
Ja, nee, voll und ganz. Wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, mit diesem Double-Drop-Tuning, was ich da genannt hatte, ist, du durch die Limitierung kommst du natürlich auf ganz neue Ideen und kommst so ein bisschen outside von deiner, ich sag mal, von deiner Comfort-Zone halt raus. Das ist ja schon auch viel, viel wert. Das kann ja die kreativ schön auch ankurbeln, dass man da auf neue Ideen kommt. Aber dann so der nächste Schritt dahinter, weil wir hatten dann auch so gehabt, okay, so könnten wir eine Bassmelodie spielen, so könnte man Melodien drüber spielen, hier könnte man ein bisschen, was ich sag mal, eine Hammer- und Pull-Off-mäßige Melodie spielen, die dann gut mit den oberen Saiten harmonisiert und funktioniert. Aber dann sich hinzusetzen und sagen, okay, wie spiele ich jetzt diese Akkorde aus? Mhm. Was könnte ich jetzt als Additional-Gitar hinzufügen? So, das ist der ganz normale Prozess bei der normalen Gitarre, weißt du? Das ist dann doch etwas, wo ich mich dann wieder sehr neu umorientieren musste. Und wo ich mir dachte, sowas würde ich dann jetzt wieder lieber auf eine Standard-Tuned-Gitarre machen, dass ich einfach weiß, man kann man ja in einer Band-Situation auch machen, dass einer halt Open-Tuning spielt und der andere Gitarrist spielt halt Standard-Tuned und man kombiniert das. Das kann ja auch dann
super, super, super interessant sein. Und da musst du dich vor allen Dingen auch sehr auf dein Gehör verlassen, weil da geht visuell gar nichts mehr, ne? Je nach Tuning. Ja. Das ist dann echt schwierig. Aber gutes Gehörtraining auch, ne?
Ja. Definitiv. Und ich glaube in dem Fall bei der Band, weil mein Schüler hatte dann versucht halt eben so ein bisschen herauszufinden, okay, warum hat er genau dieses Tuning benutzt? Und ich glaube eher, so wie ich jetzt die Band und die Musik einschätzen würde, dass das alles aus dem Trial-and-Error-Ding rauskommt. Okay. Halt so ein, okay, was gibt's so für Tunings? Okay, ich mache jetzt das Tuning oder ich habe von einem Freund über das Tuning gehört. Ich mache das mal, spiel herum und dass dann daraus die Idee entwickelt. Okay. Einfach durch das Rumspielen in dem Tuning. Und nicht vorher eine musikalische Vision da war, sondern halt, dass die musikalische Vision durch das Rumspielen in dem Tuning halt erst kam, sage ich mal. So, dass das so rum der kreative Prozess war. Was ja nichts Verwerfliches ist.
Nein.
Aber ich glaube, mein Schüler hat so ein bisschen gedacht, dass halt da jemand sitzt und sagt, oh, ich habe hier eine musikalische Idee, eine musikalische Vision. Und das Tuning würde da perfekt funktionieren.
Ich glaube,
es war eher andersrum. Mhm. Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch eher, dass erstes Tuning da war und dann daraus die musikalische Idee kam. Vor allem, wenn es ungewohnt für dich ist. Ich meine, es war sowas wie ein Drop-Tuning. Wenn ich jetzt Riff schreibe, dann ist das eher schon mal so, dass ich mir denke, okay, jetzt könnte ein cooles Riff, das könnte jetzt als Drop-Riff gut funktionieren oder so Geschichten, weil man halt da das Tuning kennt. Beziehungsweise man muss ja bei einem Drop-Tuning jetzt auch nicht viel verändern. Das ist ja eh nur eine Seite, die irgendwie stark verändert wird. Ja, hast du generell mal viel mit Open Tunings geschrieben und gespielt? Weil du kommst ja eher noch, bist ja eher noch mehr in der Musikrichtung unterwegs, wo sowas benutzt wird.
Also was heißt viel, wäre jetzt gelogen, aber ich habe schon das ein oder andere Stück auch mal probiert, gerade diese Dat-Gat-Geschichten. Ich meine, das bekannteste ist Kashmir von Led Zeppelin. Und das klingt auch phänomenal gut, wenn du es halt mit, du kannst es auch Standard spielen, das geht natürlich auch. Okay, Drop D solltest du vielleicht machen, die tiefe Seite, sonst ist es doof. Aber gerade diesen Zwischenteil, dieses ba, 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 kannst du auch mit normalen Akkorden spielen, es ist auch easy, aber es hat einen anderen Flavor durch diese Leerseiten halt. Ne? Das klingt schon geil.
Ja.
Ne? Und na klar, dann versuchst du natürlich selber auch was damit zu machen, aber ich habe dann auch mal so ein paar Ideen gesammelt, aber ist dann auch nicht weiterverfolgt, ne? Weil dann sind wieder andere Sachen wichtiger gewesen. wie das so ist.
Ja, und ich sag mal, wir haben ja eh genug, wir haben ja genug zu tun auf unserem 6-Seiten-Instrument, auf dem Standard-Tuned-Instrument. Gibt es ja so viel, total, was noch zu tun gibt. Noch ein paar interessante Tunings, die ich anbieten kann. Das eine ist das Paul Gilbert Tuning, wo ich mich mal beschäftigt habe. Ich habe leider meine Gitarre nicht mehr hier, die dieses Tuning hat. Beziehungsweise ich habe sie, aber ich habe sie mittlerweile wieder in der Standard-Tuned-Gitarre. Und Paul Gilbert hat nämlich mal in den 90ern auf einer 7-Seiter folgendes Tuning gehabt. Und zwar die oberen 4 Seiten waren alle ganz normal. Obere 4, das ist dann D, G, H, E. Und die unteren 3 waren aber alles 3 verschiedene E's.
Geil.
Auf 3 verschiedenen Seiten. Also das waren dann auch 3 Seiten, die, also ich glaube eine 46er, eine 17er und eine 9er Seite, aber halt als die unteren 3 Seiten quasi. Und das waren die ganz normalen, das alles auf E gestimmt. Ein tiefes E, ein mittleres E. Also quasi wie wenn du den 7. Bund auf der A-Seite greifen würdest und ein hohes E, wie wenn du eine hohe E-Seite halt anspielst. Und ja, da fing er halt an mit seinen Arpeggios, die er über verschiedene, halt über die Seiten einzeln spielt. Ich meine, am bekanntesten ist, womit er das macht, ist Get Out of My Yard. Das macht er zwar nicht mit dem 7-Seiter, also dass er oben die oberen 4 als Standard-Tuned gehabt hat, sondern da hat er wirklich nur eine Gitarre mit 3 E-Seiten, eine komplette Gitarre. Super geiles Stück. Aber man konnte viel mitmachen, tatsächlich. Weil man konnte halt im tiefen Bereich, also auf den tiefen 3, es klingt ein bisschen schwierig mit den tiefen 3, weil eigentlich ist ja eine davon eine hohe E-Seite.
Ja,
das
ist halt
das Äquivalent dazu, was bei uns eine B, eine A und eine E-Seite, also dort, wo die platziert sind quasi. Da konnte man dann Arpeggios spielen, aber du konntest halt dennoch noch normal deine Improvisation oder deine Akkorde machen, über, weil du halt die anderen 4 Seiten hast, die normal gestimmt waren quasi. Das war schon sehr, sehr cool. Und ich habe auch ein paar, ich habe ein bisschen noch was Akustikmäßiges damit dann schreiben könnte, weil du konntest halt dann super geil, ich glaube, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe die dann auf D auch runtergestimmt. Und dann hast du 4 D-Seiten und dann greifst du halt auf der G- und auf der H-Seite 2. und 3. Bund und ballerst dann diese 4 D-Seiten plus diesen D-Sus-2-Akkord durch. Das klang halt schon fett.
Ach, krass,
das klang schon krass. Wenn du so 4 Ds hast, dann schiebst du dann diesen Sus-2-Akkord irgendwie in den 7. Bund oder den 9. Bund. Ah, und das klang schon sehr, sehr fett irgendwie.
Geil.
Damit habe ich noch ein bisschen rumexperimentiert, das war ganz cool. Ich glaube, ich habe mal ein YouTube-Video gemacht, stimmt dazu. Das heißt Secret Paul Gilbert Tuning. Das ist leider super gefloppt, aber wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es das auf meinem YouTube-Kanal. Das
einfach
Secret
angucken.
Paul Gilbert Tuning. Einfach angucken. Das hat damals irgendwie keinen interessiert, als ich es rausgebracht habe. Aber ich glaube, da demonstriere ich noch mal ein bisschen mehr auch, was man mit dem Tuning machen kann. Das war ganz cool.
Ja? Was noch sehr interessant ist, es gibt von Frank Gambale, gibt es auch ein geiles Tuning.
Oh ja.
Hast du davon gehört, dieses soll so ein bisschen so 12-String-mäßig emulieren oder sowas? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, super interessant. Ich hatte das letztens noch gesehen, wollte es mir aufschreiben, aber ist dann irgendwie verpeilt.
Warte. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, wo ist meine Maus jetzt hin?
Hier super,
ist
super
das
interessant.
Lass mich das mal ganz schnell nebenbei googeln. Weil, ja klar, als ich mich damals in der Uni viel mit Frank Gambale auseinandergesetzt hatte, bist du auch gerade in sein Akustikstück über diesem Tuning hergelaufen. ADGCEA ist das Gambale Tuning.
Mhm.
ADG, also wahrscheinlich hat er eine relativ dünne tiefe Seite. A High Strung nennt er das. Nashville Style Tuning. Mhm. Das sind quasi in Quinten getuned. In Quarten getuned. A, D, G. A zu D ist eine Quarte. D zu G ist eine Quarte. G zu C ist eine Quarte. C zu E, da ist dann die Terz. Und dann E zu A ist wieder eine Quarte. Okay, interessant.
Auch nice.
Habe ich auch noch nie mitgespielt, noch nie was groß mitgemacht, aber ja, aber da kommt jetzt gerade ein Wort hoch, wo ich selber auch gar nicht, was schon oft gehört habe, aber was ich gar nicht so sehr kenne, Nashville Tuning.
Ja, Nashville Tuning, genau.
Was ist denn das Nashville Tuning?
Nashville Tuning, ich glaube, das ist auch sowas, dass du quasi so eine 12-seitige emulierst, aber ohne 12 Seiten halt, nur mit 6 Seiten, dass du halt, es ist ziemlich geil aufgeteilt, aber ganz genau weiß ich es leider auch nicht.
Ja, interessant. Ich gucke gerade, ob ich was dazu finde über das sogenannte Nashville Tuning. Warte mal, da musst du mal. Ich habe immer gedacht, das sah gerade aus, wie als ob das eigentlich auch ein ganz normales Tuning war. Ich habe immer gedacht, das sei so ein ganz bestimmtes, spezielles Open Tuning. Nashville High Strung Tuning. Nashville High Strength Junior Fast to Practice. Gibt es das auch auf Deutsch? Moment, wir sind ja ein deutscher Podcast. Dann kann ich das direkt vorlesen. Nein, ich kann es aber Französisch, Niederländisch oder Portugiesisch vorlesen.
Bitte auf Französisch.
Also Nashville High Strength Tuning refers to the practice of replacing the wound EAD and G string on a 6 string with lighter. Ah, du hast dann immer noch das normale Tuning, aber du ersetzt die E, die A, also die umwickelten Saiten mit dünnen Saiten, dass du ganz normal, dass du wahrscheinlich dann die ganze Zeit diesen hohen, dünnen Sound hast.
Cool. Da brauchst du, musst du auf jeden Fall aber deine Gitarre hin zu präparieren, ne? Das ist halt auch wieder etwas schwieriger.
Kann ich mir vorstellen, ja. Dust in the Wind scheint wohl im Tuning zu sein. Songs von Rolling Stones, Jumping Jack Flash hat wohl zwei Akustikgitarren, die das Nashville Tuning benutzen. Mhm. Ah, also es scheint nur normales Tuning zu sein, aber halt mit dünneren Saiten. Ah, okay. Oder halt mit nicht umwickelten Saiten, dass man die dann quasi ersetzt, um diesen 12-String-Sound zu bekommen. Ja. Interessant. Nice. Interessante Sache, ja.
Ja, nice. gibt schon ein paar coole Tuning. Sachen. Was ich auch sehr interessant fand. Ich hatte
Nee, hau doch, wir haben ein bisschen Latenz, deswegen reden wir uns manchmal ein bisschen blöd ins Wort. Aber.
Ich hatte euch letztens in der Gruppe so ein Video geschickt. Ein D-Moll 9 Tuning oder was war das? Boah, das fand ich auch super schön. War natürlich auch eine Fretless-Gitarre, ist nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Aber das fand ich auch sehr, sehr schön. Ne?
Ja. Ah, ja. Stimmt, ich erinnere mich an das Video. Das war echt schön, was da gespielt worden ist. Ich habe mal eine hohe A-Seite benutzt, auch in einer Gitarre, dass ich eine 7-Seite hatte, aber keine tiefe B-Seite, sondern eine hohe A-Seite halt mit hinzugefügt habe, damit ich noch höher, schneller und weiter gehen kann und den Leuten noch mehr auf die Nerven gehen kann. Muss man nur aufpassen. Die ist halt
sehr
immer sehr schnell gebrochen, diese Seite.
Klar.
Die ist halt sehr schnell gebrochen. Also da brauchst du halt echt, da brauchst du eine 6er für quasi, dass die nicht so schnell reißt. Aber auch zum Beispiel eine 7er ist dann schon so unter Spannung, dass die echt schnell reißt.
Oder du musst halt generell dickere Seiten spielen und die obere dann trotzdem.
Ich habe es mit einer Gitarre sogar so gemacht, ich habe die dann auf G runtergestimmt.
Okay.
Damit die halt mehr die Spannung aushält, dass ich halt quasi D-Standard hatte und dann eine hohe G-Seite. So war es, glaube ich, keine hohe A-Seite. Auf der anderen Seite habe ich jetzt halt auch eine Gitarre mit 27 Bünden und da komme ich genauso hoch, wie wenn ich eine hohe G-Seite quasi spiele.
Na, okay.
Halt, aber es fand ich schon angenehm, dass du halt, wenn du im 12. Bund, also das, was auf dem 12. Bund dann auf der hohen G-Seite war, ist dann das so, was in dem Bereich 15., 17. Bund auf der tiefen, auf der hohen E-Seite normalerweise ist. Das ist dann natürlich angenehmer zu spielen, weil du halt mehr Platz hast. Dann musst du nicht so in die hohen Register, um irgendwie höher zu spielen, ja. Und ein weiteres Tuning, was ich echt noch gerne erwähnen würde, womit ich mal ein bisschen rumexperimentiert habe, was sehr cool ist, was du auch kennst, ist das Tom Quayle-Tuning.
Ah, das wollte ich nämlich gerade sagen, ne? Das ist interessant.
Ja, was macht denn der liebe Tom?
Der liebe Tom stimmt quasi seine Gitarre etwas anders. Und zwar spielt er, glaube ich, die H-Seite stimmt er auf C und die E-Seite auf F. Wenn mich nicht alles täuscht.
Genau. Der spielt quasi komplette Quarten. Ja. Warum macht er das?
Das macht er, damit
Ist er besoffen oder was ist mit dem?
Naja, das Instrument ist dadurch visuell sehr viel leichter zu erfassen. Das heißt, die Pattern bleiben immer gleich. Hat aber auch Nachteile. Ja. Wenn du jetzt diese Standardakkorde spielen willst, bist du natürlich sehr limitiert, bis geht gar nicht.
Ja. Ich meine, wir haben ja schon öfters mit Tom gequatscht. Tom ist ja ein Good Buddy von uns.
Yes. Und
er sagt ja selber auch, okay, der wird kein Pop-Gitarrist mehr werden, der wird kein Begleitgitarrist mehr groß werden. Aber in so Jazz-Sachen kann der schon begleiten, weil er sich seine 7er-Voicings dann schon zurechtgelegt hat. Aber er wird hauptsächlich als Solo-Legato-Fusion-Gitarrist bekannt sein. Das ist sein Job. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und ja, was er halt vermeidet, ist, wir kennen sie alle, wenn wir 3-Note-Per-String zum Beispiel haben. Zum Beispiel, wir sind in der A-Moll-Tonleiter, wir sind auf der G-Seite, stellt euch das mal alle vor, 10. Bund mit dem Zeigefinger, dann haben wir 12. Bund Mittelfinger, im besten Fall Mittelfinger, nutzt dann bitte nicht den Ringfinger, und den kleinen Finger 14. Bund, und dann müsst ihr mit dem Zeigefinger vom 10. Bund G-Seite in den 12. Bund H-Seite springen. Und dieser Sprung ist natürlich ekelhaft so. Und du hast halt in dem Quartentuning zum alles in einer schönen Lage, sag ich mal. Du hast nicht diesen auf der H- und auf der E-Seite diesen komischen Sprung, der dann in auf so den rechten Seiten von deiner Gitarre hingeht. Da gibt es ja immer, 10 Note per String geht ja immer so einen Satz nach rechts dann auf der H- und auf der E-Seite. Das geht natürlich weg. Aber Akkorde gehen halt nicht mehr. Ne?
Und vor allen Dingen, da musst du wirklich schon sehr speziell dann auch sein, um das zu machen, ne? Also in a good, nein, so meine ich das nicht, in a good way, ne? Weil ich meine, wie gesagt, er könnte jetzt wahrscheinlich keinen normalen Cover-Gig damit spielen oder, sage ich mal, in einem normalen Setting. Also speziell im Positiven, nicht im negativen Sinne.
Da musst du schon speziell sein. Musst du schon freaky sein, ne? Ja. Tom ist schon ein bisschen spezieller, ja. Wer das auch macht, ist Alex Hutchings.
Ja, der macht es auch,
genau. Der Quarten-Tuning spielt. Ansonsten kenne ich jetzt auch gerade keinen, der dieses Tuning explizit benutzt. Aber es ist halt meistens die Jazz-Leute, die das halt benutzen, klar. Weil du musst da halt, bist weniger in der Funktion, wie du als Gitarrist eigentlich bist, nämlich dass du eine begleitende Funktion quasi
benutzt hast. Benutzt nicht Tim Miller auch das Tuning? Oder nee, ich glaube nicht.
Habe mir auch gerade gedacht, ob Tim Miller, wenn einer, wo ich es mir vorstellen könnte, dann wäre das Tim Miller. Ja, weil der von der Stilistik ja auch sehr ähnlich ist, wie Tom und wie Alex. Ja, ja. Und Tom hat es aber auch von irgendeinem Fusion-Gitarristen.
Ich meine, er hat sogar von Tim Miller. Ich weiß es aber auch nicht hundertprozentig.
Weiß ja auch nicht mehr. Dann müssten wir ihn mal fragen. Ja. Ja, aber das sind auch so die paar Tunings, die mir da jetzt auch noch.
Hast du es mal ausprobiert?
Zigtausend Tunings.
Hast du es? Fahrtentuning?
Ja, klar.
Und?
Natürlich, ist schon geil. Ist schon geil. Ist schon angenehm. Mhm. Das macht so gerade vertikale Läufe deutlich angenehmer, weil du halt eben da nicht diesen Sprung hast. So. Ich meine, im Prinzip ist hier auf, wenn du es horizontal betrachtest, auf der H- und der E-Seite beziehungsweise C- und F-Seite, ja, ist schon alles gleich. Es ändert sich nicht viel. Mhm. Du musst halt immer im Kopf haben, okay, du musst da dann einen Bund zurückgehen, wo du normalerweise einen Bund weitergehst. Aber wenn man das ein bisschen im Kopf hat, dann geht das voll klar.
Ich finde das auch so krass. Erzähl ruhig. Sorry.
Was so ein bisschen ekliger wird, sind Arpeggios. Weil Arpeggios ja auch auf unserer Chordstruktur aufbauen. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst das Cage-System, was auf C-Akkord, G-Akkord, D-Akkord und so weiter aufbaut. Das heißt, unsere Sweep-Arpeggios zum Beispiel, oder in meinem Fall Sweep-Arpeggios, die verändern sich dann schon so ein bisschen. Also es ist auch hauptsächlich, glaube ich, mehr für so skalares Spiel, was Tom ja auch mehr macht. Tom ist ja jetzt keiner, der die Sweep-Arpeggios so im neoklassischen Ingwie-Stil rauf und runter ballert, sondern Tom ist ja auch mehr dafür bekannt, dass er
sehr linear,
sehr linear spielt. Zwar immer noch in Arpeggios gedacht sicherlich, aber dennoch sehr linear halt quasi spielt. Wer die Möglichkeit hatte, Tom und Martin live zu sehen, wir hatten ja in einer Folge drüber gesprochen, der wird es wahrscheinlich gemerkt haben, weil da ja auch schon zwei Welten auch aufeinander treffen. Zwischen Martin, der ja sehr in Arpeggios, glaube ich, denkt und sehr diagonal spielt, und Tom, der eher linear spielt von seinen Lines her. Ja.
Deswegen ergänzen die sich auch so hervorragend.
Du wolltest gerade was sagen.
Was wollte ich denn sagen? Ist mir jetzt gerade entfallen, natürlich. Nee, du bist jetzt, glaube ich, nicht mehr drauf.
Der Klassiker.
Weg. Ja, ist weg.
Der Klassiker, nicht schlimm. Nee, aber ansonsten, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum unsere Gitarre vom Tuning her so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. So. Da gibt es ja auch ein System dahinter. Das hat sich ja auch über Jahrhunderte ja auch entwickelt, wie so eine Gitarre gestimmt ist und wie die aufgebaut ist, auch von der Laute her kommt. Und letztens, damit wir halt diese fünf offenen Grundakkorde haben, die wir einfach durch Barré-Griffe halt horizontal auf dem Griffbrett verschieben können. Weil meine Gitarre ist in ihrem Ursprung erstmal, und so sehr mir das Herz bricht, wenn ich das jetzt sage, ein Rhythmusinstrument und kein Soloinstrument.
Ich wusste, dass du das sagst.
Es tut mir sehr leid. Die Wahrheit musste ich auch schon verstehen und auch akzeptieren innerlich. So, ja, Gitarre ist halt erstmal zum Gitarre-Strummen da und zum Akkorde-Strummen und nicht zum Speedpicking drüber machen.
Um den Sänger zu begleiten. Der musste raus.
Oh, mein Herz.
Ja.
Ich glaube, ich kriege einen Infarkt, ey.
Spiel doch mal Wonderwall. Eher nicht.
Ist das nicht auch in einem Tuning? Nee, ist das mit Capodaster?
Ja, ist mit Capo, ja. Das ist für die Faulen, das ist mit Capodaster. Obwohl, muss man ehrlich sagen, Capodastra ist zum Beispiel auch sehr verbreitet im, sag mal schnell, Western Swing?
Ja.
Western Swing?
Kann sein.
Bluegrass wollte ich sagen, genau. Da wird das auch Bluegrass sehr gerne benutzt. Und da ist es auch cool, weil da halt auch viele offene Saiten sind. Und das hat auch einen speziellen, also ist eher eine Soundfrage. Ne?
Das ist ja das Ding. Also ich mache mich manchmal so ein bisschen lustig über Leute, die Capodastra benutzen. Aber im Prinzip geht es ja auch nur darum, dass du ja auch die Möglichkeit hast, die offenen Saiten zu benutzen, selbst wenn du eben in der höheren Lage bist. Weil manchmal musst du ja in die höhere Lagen aufgrund, du hast es vorhin schon gesagt, dem Sänger, der halt dann eben in einer etwas anderen Lage eben singen muss. So. Das ist ja, glaube ich, der Hauptgrund, warum die Capodastra benutzt werden. Ja. Weil du halt einfach dann, weil manche Sänger in der Lage eben besser singen können. Und jetzt nur die Frage, die ich mir stelle, wenn du Capodastra aufsetzt, du hast zwar Leerseiten, aber die klingen wahrscheinlich immer noch nicht so voll, wie wenn du eine richtige Leerseite hast, weil du ja nichtsdestotrotz ja was runterdrückst.
Ja,
so, das heißt, du kappst dich schon auch in ihren Obertönen, oder?
Gute Frage. Ja, es klingt trotzdem anders. Du hast ja auch die Möglichkeit.
Es klingt trotzdem anders, wenn du mit den Fingern drauflegst, ja. Ja, und genau, du kannst halt mehr Finger benutzen und du hast halt nicht die ganze Zeit die Finger, die halt, also den Barret, den du da irgendwie halten musst, der dann irgendwann wehtut und dann kannst du irgendwann nicht mehr. Also so einen kompletten, ich habe mal einen kompletten Gig gespielt mit Akustikgitarre, wo ich sau viel Barret spiele.
Ach ja, ja, da weißt du Bescheid, ja. Bricht dir die Flossen.
Danach weißt du Bescheid. Ja. Das tut weh, ey. Das tut weh.
Es gibt ja so ein lustiges, was heißt lustiges, so eine Dream Theater Documentary, wo der John Petrucci im Studio sitzt und die Akustikgitarren einspielt, dann auch irgendwann so die Hand schüttelt und denkt, ja. Oh, fuck. Ja. Es ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Apropos, Akustikgitarre ist auch noch wichtig, John Gomm mal zu erwähnen. Den kennst du mit Sicherheit auch.
Aha.
Unfassbar guter Akustikgitarrist. Klar. Ich meine, der macht auch sehr viel mit Open Tunings, ne? Dudgut und aber auch, ich glaube, so ein Open C oder sowas, keine Ahnung. Sollte man sich auch mal geben. Ja. Sehr, sehr schöne Sachen.
Ne, ist halt für die Stilistik, dass man da, ich sag mal, auf der Gitarre draufhaut. Da hatten wir ja die gute Annika Deubner hier auch schon mal im Podcast gehabt, die ja sowas auch macht. Ist es natürlich auch, ja, da brauchst du auch die Freiheit, die dir das Instrument da gibt, dass du deine rechte Hand eben auch dann für die Tapping-Sachen benutzen kannst oder für die ganzen perkussiven Sachen und so. Und dass du mit wenigen Fingern der linken Hand, glaube ich, so viel vom Akkord abbilden kannst wie möglich. Ja. Und so einfach. Dass du quasi mit einem Finger, wenn du draufhaust, direkt Quinte und Grundton hast und so Geschichten. Das macht schon Sinn, ja. Bei John Gomm erinnere ich mich daran, der hat mal Stücke gemacht, das fand ich damals so faszinierend. Das ist jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre her, als ich die ersten YouTube-Videos gesehen habe, dass der beim Spielen und beim Singen dann halt eben mit den Tunern umgedreht hat. Und dann so ein Flageolettton gespielt hat und den dann halbton hochgetunt hat und dann wieder runter. Ja. Krass.
Oh, da gibt's.
Ich finde auch Gitarristen. Es gibt eine Sache, die ich auch bei den Gitarristen immer super geiler Move finde. Ich müsste es eigentlich auch mal mehr machen, auch wenn ich vielleicht nichts tue, aber dieser Move, du spielst ein Solo, stimmst kurz nach und spielst dann das Solo weiter. Ich finde, das ist immer so ein mega cooler, lässiger Move. Das ist so, wie wenn, keine Ahnung was, im Actionfilm die krasse Explosion hinter dem Helden stattfindet. Das ist so bei der Gitarre das Äquivalent dazu, weil das ist so ein lässiger, so ein, ich spiele jetzt mal ein Solo, schnell nachstürmen und weiter geht's.
So wie Guthrie Govan beim Hans Zimmer-Gig, wo dem die Seite reißt und er spielt dann trotzdem noch weiter.
Ja, genau.
Und der musste noch mit dem Slide spielen, also noch beschissener dann eigentlich.
Oh Gott.
Dann hast du noch ein Tremolo an der Gitarre, dann ist sowieso das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du einen Floyd Rose hast und ein Tremolo und dir reißt eine Seite, alles ist im Arsch.
Alles ist im Arsch.
Das ist
also das geht echt gar nicht, ja. Ja. Gut, sonst noch zu erwähnen zu dem Thema Tunings?
Vielleicht Seitenstärken, ist das interessant? Und zur Not, wir haben auch noch einen sehr guten Link.
Langweilig.
Haben wir das? Ich hatte einen rausgesucht. Gibt's von unseren Freunden von Dadario, die Seiten, die wir nicht mögen. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, doch, aber ich nicht unbedingt so gerne. Da gibt's
ich
so.
Ich auch nicht. Ja, ich mag die nicht, weil die nicht richtig, keine Ahnung was. Ich krieg irgendeine allergische Reaktion, wenn ich die anfasse. Wirklich irgendwas passiert da mit meinen Fingern, ja.
Das ist komisch.
Ich glaube, das ist dieses. Was ist denn da? Ist da Kupfer dran oder was ist da dran bei den NYXLs? Also wenn ich die spiele, es tut nicht weh, aber es wird porös auf eine ganz interessante Art und Weise, wie wenn ich Hautschuppen verlieren würde.
Ja, vielleicht da irgend so eine spezielle Legierung drin oder so, die du nicht verträgst.
Ja, die Legierung.
Ja, ja. Ist aber trotzdem ganz nett, weil viele fragen sich ja dann, ja, okay, jetzt spiele ich ein Open D, was kaufe ich denn da für Seiten, ne? Oder was brauche ich da für eine Seitenstärke? Und das ist hier ganz nett aufgeführt, zumindest bei so ein paar Tunings sehe ich hier gerade, zum Beispiel Open D ist dann der EXL 116-Satz, da muss man natürlich erstmal googeln, welcher das ist und die Seitenstärke, aber als Anhaltspunkt
ja,
ist das
direkt EXL kaufen, ja.
Genau. Aber da kann man sich ja vielleicht mal so ein bisschen dran orientieren, ne? Weil mit einem 9er-Satz würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Ja, da muss man nochmal ein bisschen aufpassen.
Nee. Ja. Nee, aber sehr cool. Wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass du uns den Link geschickt hattest. Dann werden wir den definitiv in die Shownotes packen. Ja, cool.
Ja, sehr gut.
Dann würde ich sagen, war es das zu dem Thema Tuning. Ich habe hier noch, ich gucke hier gerade aber auch noch auf etwas, warte, das muss ich noch rausholen, was auch eine super geile Hilfe ist, was bezüglich Tunings angeht. Moment, ich muss es
jetzt kurz
für die Zuhörer anmachen.
Ach du Scheiße.
Verstaubt und voller, voller Katzenhaare. Ihr hört es, ihr liebt es. Es ist die Aero-Gitarre.
Eieiei.
Die sich natürlich auch, glaube ich, in verschiedene Open-Tunings und so mit der App, die ich nicht mal auf dem Handy habe, zusammensetzen lässt.
Die super tolle Gitarre.
Ah ja. Genau.
Geil.
Super. So, ich merke gerade, dass ich auch von meinem Automechaniker angerufen werde. Oh. Das heißt, es ist Zeit, mein Auto abzuholen.
Die Reifen sind gewechselt.
Endlich mal vom Reifen wechseln. Ja, ja, endlich mal. Wurde jetzt aber mal Zeit. Sehr cool. Dann würde ich sagen, belassen wir das dabei. Ich hoffe, eure Stimmung und euer Tuning ist jetzt auch ins Positive gewandert und ihr werdet noch einen super, super tollen, stimmungsfreien Tag haben. Stimmungsvollen Tag haben, meinte ich natürlich. Und wir bedanken uns im Namen von Let's Talk Guitar natürlich ganz herzlich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, bei jedem und jeder, der in unserem Discord-Server
genau,
schaut dort vorbei, mit uns kommuniziert. Schaut euch mal rein, wenn ihr auch mehr wissen wollt. Ansonsten hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei iTunes, auf Tinder, keine Ahnung, überall, wo es uns gibt. Und ich würde sagen, Zeit, die Gitarre zu stimmen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben.
Bis dann. Bye, bye.